Ich lese den Predigttext aus 1. Thessalonicher 1. Das ist nicht der Text, der in den Heften abgebildet ist. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle und gedenken euer in unseren Gebeten und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Brüder und Schwestern, von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt seid, denn unser Evangelium kam zu euch nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft und in dem Heiligen Geist und in großer Fülle. Ihr wisst ja, wie wir uns unter euch verhalten haben, um euretwillen. Und ihr seid unsere Nachfolger geworden und die des Herrn und habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis mit Freuden im Heiligen Geist, so dass ihr ein Vorbild geworden seid für alle Gläubigen in Makedonien und Achaia. Denn von euch aus ist erschollen das Wort des Herrn, nicht allein in Makedonien und Achaia, sondern an allen Orten hat sich euer Glaube an Gott ausgebreitet, so dass es nicht nötig ist, dass wir darüber etwas sagen. Denn sie selbst verkünden über uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch bekehrt habt zu Gott, weg von den Abgöttern, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns errettet hat von dem zukünftigen Zorn.
Liebe Greifbar-Gemeinde, ich mag den September. Ein schöner Monat. Endlich geht alles wieder los. Die Bundesliga startet, aber das Semester noch nicht. Es gibt Pflaumenkuchen, hoffentlich, mein Schatz. Und die Zugvögel zeigen sich am Himmel. Ein schöner Monat. Übrigens nur ein Monat, der einen falschen Namen trägt. September heißt eigentlich übersetzt der siebte. Und das war auch einmal so. Aber irgendwann haben die Römer den Jahresanfang um 2 Monate vorversetzt. Und dann war es plötzlich der neunte. Der Monat hat darum im Altdeutschen ein paar wunderschöne alternative Namensvorschläge. Statt September konnte man in manchen deutschen Regionen auch sagen, der Holzmonat oder auch sehr schön der Herbstmond und noch besser der Herbstting. Das finde ich sehr passend. Also ich mag den September, vorausgesetzt es gibt genug Pflaumenkuchen. Ich mag ihn, weil alles wieder beginnt und auch bei uns in der Gemeinde beginnt wieder so einiges. In 2 Wochen haben wir Greifbar im Sinistar, eine absolute Neuerung. Die Hauskreise werden sich vermutlich jetzt auch wieder treffen. Das Gemeindeleben nimmt nach der Sommerpause richtig wieder Fahrt auf. Und darum möchte ich heute ein bisschen grundsätzlicher fragen, was eigentlich eine vitale Gemeinde ausmacht, eine gesunde, lebendige Gemeinde. Was darin auch lebendiges und mündiges Christsein ausmacht. Auf beides antwortet Paulus in dem Briefabschnitt, den wir eben gehört haben. Was ist eine gesunde Gemeinde? Was macht lebendiges Christsein aus? Es ist sein ältester Brief, den wir in der Bibel haben, um das Jahr 50 herum geschrieben. Und dieser Brief richtet sich an eine Gemeinde in Griechenland. Diese Gemeinde hatte Paulus auf einer seiner Reisen selbst gegründet. Und das war so. Paulus war durch Kleinasien und Griechenland gereist und kam auf dieser Reise auch in die Stadt Thessalonich. Das war damals eine ganz bedeutende Hafenstadt. Sie lag an einem der Hauptverkehrswege zwischen Rom und Byzanz. Lukas erzählt uns davon in seiner Apostelgeschichte. Und wenn wir dem Lukas glauben können, und ich glaube schon, dass wir ihm glauben können, dann war Paulus gerade mal 3 Wochen in dieser Stadt. 3 Predigten konnte er halten an 3 aufeinanderfolgenden Sabbaten in der Synagoge von Thessalonich. Und diese 3 Predigten schlugen ein. Lukas berichtet, dass das Evangelium von Jesus einige Juden überzeugte, vor allem aber eine Gruppe von heidnischen Griechen, die mit dem jüdischen Glauben wohl sympathisierten, aber nicht selbst Juden wurden. Ein paar vornehme Frauen aus der städtischen Elite schlossen sich auch der jungen Gemeinde an. Das ließ sich alles ganz gut an, bis es Ärger gab. Und es gab meistens Ärger, wenn Paulus irgendwo auftauchte. Auch hier. Kurz gesagt, sie haben ihn mit Schimpf und Schande aus der Stadt gejagt. Und das führte nun zu einer nicht ganz unwesentlichen Frage. Wie sollte diese kleine Gemeinde aus ein paar frisch überzeugten und gerade erst zum christlichen Glauben bekehrten Menschen nach sozusagen 3 Wochen Grundkurs des Glaubens überleben? Würden sie sich nicht ganz schnell einfach wieder auflösen, den neuen Glauben aufgeben, das Ganze für einen kurzzeitigen Irrtum halten oder sich jedenfalls völlig überfordert fühlen? Wie sollte das gut gehen? Das hat sich übrigens auch der Paulus selbst gefragt. Er hat sich einige Sorgen gemacht um diese kleine, junge Gemeinde. Und so hat er seinen persönlichen Assistenten Timotheus noch einmal zurückgeschickt nach Thessalonik. Er selbst konnte sich schlecht in der Stadt sehen lassen. Timotheus also hat die Gemeinde besucht, er hat mit den Gemeindegliedern gesprochen und er ist ganz erstaunt, wie gut es alles läuft in Thessalonik. Ganz erstaunt. Das berichtet er bei der Rückkehr auch dem Paulus und der Paulus atmet tief durch und ist sowas von erleichtert. Er setzt sich hin und schreibt daraufhin seinen ersten Brief. Den ersten Brief an die Gemeinde von Thessalonik. Und wenn ihr es noch ein bisschen im Ohr habt, dann werdet ihr euch an die Stimmung erinnern, die hier herrscht. Das ist geradezu überschwänglich. Ein einziges großes Lob für die Gemeinde, ein einziger Dank. Korrekt gesagt müsste ich sagen, es ist ein einziger Dank an Gott und ganz elegant eingewickelt in diesen Dank ein großes Lob für die Gemeinde. Gut gemacht, ruft er ihnen zu. Gott sei Dank. Es hat einmal jemand tatsächlich ausgerechnet, wie lange der Paulus für diese Zeilen, die wir gehört haben, wohl gebraucht hat. Man ging davon aus, dass ein antiker Autor ungefähr 75 Wörter pro Stunde schafft. Dann hat der Paulus an diesem Abschnitt glatte 3 Stunden gearbeitet. 3 Stunden für einen Dank an Gott und ein gutes Zeugnis für die Gemeinde von Thessalonik. Unser Problem heute ist, wir sind nicht Thessalonik. Und Paulus hat auch nicht an uns gedacht. Wir sind nicht eine frisch gegründete und bald verwaiste Gemeinde aus Heiden und ein paar Juden. Was also fangen wir mit diesen Zeilen an? Damit bin ich wieder bei meiner Ausgangsfrage. Wenn der Paulus diese Gemeinde so lobt und Gott so überschwänglich dankt, dann markiert er dabei ein paar wesentliche Merkmale einer gesunden Gemeinde. Und er sagt, worin besteht denn lebendiges Christsein, das ich dort in Thessalonik vorfinde? Was ist das eigentlich? Wie werde ich ein Christ und bleibe es auch? Was soll unser Zusammensein bestimmen? So gibt er uns ein paar Hinweise, was für uns persönlich und für unsere Gemeinde wichtig sein könnte. Es sind genau genommen 5 Merkmale, auf die es mir hier ankommt. Und bevor ich diese Merkmale nenne, möchte ich einiges nennen, was Paulus nicht aufzählt. Es ist mindestens so spannend, worüber er hier nicht redet, wie worüber er hier redet. Eine ganze Menge ist für ihn offenbar nicht wesentlich. Paulus sagt nicht, wie toll er es findet, dass sie so viele sind. Zahlen spielen hier keine Rolle. Er lobt sie nicht dafür, dass sie sich nach wenigen Monaten bereits ein wunderschönes Gebäude errichtet haben. Er erwähnt nicht die Höhe ihrer Kollekten. Er verliert kein Wort über das wöchentliche Gemeindeprogramm mit Gruppen und Kreisen. Er sagt nichts darüber, dass sie jetzt endlich auch einen leitenden Pastor eingestellt haben, der ein Examen aus Athen und eine Zusatzausbildung aus Rom mitgebracht hat. Nicht, dass das alles unnötig oder schädlich wäre, aber es macht offenbar nicht das aus, was eine Gemeinde vital macht und Christsein lebendig. Das scheinen ganz andere Dinge zu sein. Welche sind das? Nun ja, diese. Erstens, das erste Merkmal: Ihr habt das Evangelium gehört, seine Kraft verspürt und angenommen. Das Evangelium gehört, seine Kraft verspürt und angenommen. Das ist das erste Merkmal. Es geht immer um diese Nachricht, um Worte, um Erzählungen von Jesus, um die Deutung all dessen, was durch Jesus geschah und geschieht. Ohne diese Nachricht von Jesus erzählt und gedeutet und ausgelegt, gibt es weder lebendigen Glauben noch vitale Gemeinden. Das wäre jetzt nicht so furchtbar aufregend, würde Paulus nicht ein bisschen konkreter. Er sagt, ihr habt nicht nur die Worte gehört, das auch, denn ohne diese Worte geht es nicht, aber ihr habt nicht nur die Worte gehört, ihr habt vielmehr die Kraft verspürt. Und das ist dem Paulus jetzt unendlich wichtig. Wer zum Glauben findet, hat die Macht zu spüren bekommen. Im Römerbrief, ein paar Jahre später, wird Paulus das so ausdrücken. Er sagt, das Evangelium hat eine Macht, eine Dynamis, es ist dynamisch. Es kann sein, dass wir zu Beginn unseres Weges mit Gott die Bibel studieren, dass wir über den Glauben nachdenken wie über einen interessanten Gegenstand, dass wir diskutieren, dass wir die Vor- und Nachteile abwägen und so weiter. So machen das religiös interessierte Menschen. Aber wer Christ wird, der erlebt etwas anderes, nämlich Macht. Ich merke dann, dass ich nicht mehr mit gehöriger Distanz den Glauben analysiere, sondern dass ich plötzlich analysiert werde. Ich greife nicht mehr nach der Bibel wie nach einem interessanten Buch, sondern die Bibel greift nach mir. Tim Keller sagt zu dieser Passage nett und knapp: This gospel walks. Dieses Evangelium hat Beine, es kann laufen. Dieses Evangelium kann sich auf den Weg machen. Es kommt auf mich zu und ich merke es. Ich bin vielleicht sogar beunruhigt. Ich stelle mir Fragen, die so grundlegend sind, oder sollte ich besser sagen, die so grundstürzend sind, dass mein ganzes Leben in Bewegung kommt und in Frage steht. Dann sagt Paulus, wenn das passiert, lieber Mensch, dann liegt das daran, dass du von Gott geliebt bist, von Gott erwählt, von Gott gerufen und vielleicht auch von Gott gepackt. Und wenn du dann den Glauben ergreifst, dann tust du das deshalb, weil der Glaube dich ergriffen hat. Und dann fragst du auch nicht mehr nach Kosten und Nutzen, also danach, ob ich denn vielleicht den Glauben brauche und welche Vorteile er mir bringt oder welche Nachteile ich in Kauf nehmen muss, ob er mich schmückt oder ob er mich fördert. Vielmehr ist das Evangelium überhaupt nicht mehr so etwas wie eine Ware, die ich erwerbe oder liegen lasse. Ich bin gerufen, ich kleiner Mensch, mit meiner ganzen Existenz. Und ich erfasse vielleicht mit Zittern und Zagen, dass es jetzt um alles oder nichts geht. Und dass nichts es wert wäre, darauf zu verzichten und diesem Ruf nicht zu folgen. Ja, dass sogar alles verloren wäre, würde ich jetzt nicht folgen. Wenn dich das Evangelium so beunruhigt, verstört, nicht schlafen lässt, dann ist das ein sehr gutes Zeichen. Ich bleibe noch einen kleinen Moment bei diesem ersten Merkmal und keine Angst, das ist der ausführlichste Teil dessen, was ich zu sagen habe. Das Evangelium hat Macht, sagt Paulus. Diese Macht nennt Paulus das Wirken des Heiligen Geistes. Das habe ich geschrieben, bevor ich gesehen habe, dass jetzt einige auch noch hier sind. Ich hatte in dieser Woche eine ganz nette und spannende Begegnung mit jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von innovativen Gemeindeprojekten aus Thüringen. Und es war so wie oft, wenn wir uns im Osten Deutschlands darüber unterhalten, wie es so um den christlichen Glauben steht und welche Zukunft eigentlich die Gemeinden haben, dann erzählen wir uns oft, wie schwer das ist, weil die Menschen so gründlich über Generationen von allem Christlichen entwöhnt worden sind. Eine Studie nach der anderen beweist obendrein, dass Menschen, die ohne den christlichen Glauben aufgewachsen sind, überhaupt nichts vermissen. Denen fehlt nichts, denken sie, meinen sie, ernsthaft. Sie sind ganz einverstanden mit ihrem Leben, dass sie innerhalb der Grenzen dieser Welt leben, ohne Hoffnung auf eine Welt jenseits dieser Welt. Und es ist absolut sinnlos, ihnen einreden zu wollen, dass ihnen doch etwas Wesentliches fehlt. Aber wie sollen wir sie dann mit dem Evangelium erreichen? Ich glaube, dass es darauf viele, viele Antworten gibt, die alle irgendwie sinnvoll sind. Aber eine Antwort darauf ist diese. Wenn wir nur ihr Vertrauen und ihr Gehör gewinnen und wenn wir ihnen nur erzählen dürfen, was uns vom Evangelium von Jesus so wichtig und groß geworden ist, wenn wir ihnen es nur bezeugen dürfen, dann kriegt das Evangelium Beine, dann zeigt es seine Kraft, dann überwindet es alle Grenzen, dann wiederholt sich, was die Menschen in Thessalonich erlebt haben. Sie hörten den Ruf und der Glaube griff nach ihnen. Es geht dann nicht darum, ob ich meine Religion zu brauchen und ob ich erkenne, dass mir ohne Religion etwas fehlt, weil ich, also jetzt das Ich des ostdeutschen Atheisten, weil ich jetzt plötzlich vor Gott stehe. Und dann ist es beim zufriedenen ostdeutschen Gewohnheitsatheisten, der in dritter Generation ganz ohne Kirche lebt, keineswegs schwieriger oder großartig anders als bei einem satten westdeutschen Weihnachtschristen, der zur Kirche gehört, ohne zur Kirche zu gehören. Hier wie dort liegt es nämlich nicht an uns, ob etwas geschieht. Hier wie dort ist es die Macht des Evangeliums, die aus Unglauben Glauben macht. Und dann ist der Gewohnheitsatheismus kein größeres Hindernis als die Gewohnheitskirchlichkeit. Beides kann der Geist erschüttern, durcheinander rütteln und Menschen vor den einen alles entscheidenden Ruf stellen. Mit der Zuversicht gehen wir in diese Herbstwochen und in die Greifbar-Veranstaltungen im Sinister und dann wieder in der Stadthalle. Wenn wir nur das Vertrauen finden, Menschen erzählen zu dürfen, dann wird das Evangelium seinen eigenen Dienst an den Menschen tun. In Brandenburg, in einem kleinen Ort namens Neuzelle, gibt es seit kurzem in einem alten Kloster wieder eine kleine Gruppe von 6 Mönchen. Sie sind aus Österreich. Ja, Heiligenkreuz. Nach Brandenburg gezogen, um das alte Kloster mit neuem Leben zu erfüllen und auch um in dieser Region von Gott zu erzählen. Einer der Mönche ist ein Pater Kilian, ein Betriebswirt aus Berlin. Der hielt die längste Zeit seines Lebens vom Glauben überhaupt nichts. Er hatte nur einmal, wie das so Manager gerne mal machen, von all dem großen Stress etwas abschalten wollen und war auf einen Prospekt gestoßen, der Kloster auf Zeit angeboten hat. Das gibt's in vielen Klöstern. Und um einfach mal runterzukommen und ohne seine schönen elektronischen Spielzeuge eine Woche ganz für sich zu haben, ging er ins Kloster. Und Kilian erzählt, hier ist mir Gott begegnet. Es sind Tränen geflossen, es hat eine große Klarheit gegeben, sagt er, Und dann ganz spannend, in dem Moment war mir klar, dass mein bisheriges Leben zu Ende war. Mein bisheriges Leben war zu Ende. So werden es auch die Menschen in Thessalonich gespürt haben. Heute ist er Mönch in Brandenburg. Mit seiner Kutte fällt man dort wahrhaft auf. Und er erzählt, dass er jetzt Glaubensgespräche führt mit Menschen, die sagen, dass sie an nichts glauben. Um ihn dann zu fragen, ob eigentlich mit der Holzkiste alles zu Ende sei oder vielleicht doch noch etwas käme. Was uns als Gemeinde vital macht, ist dieses Zutrauen. Das Wort kann laufen. Es hat Macht. Es ist nicht nur eine Frage nach religiöser Offenheit, kirchlicher Herkunft oder der Eleganz unserer Bemühungen als Gemeinde. Es ist das einfache Zutrauen. Das Evangelium ist eine Macht, die rettet. Das meiste haben wir geschafft. Kurz die anderen vier. Wir haben alle Zeit, Dortmund hat gestern schon gespielt, also was soll heute noch kommen? Tatort ist erst um 8 und dann von daher. Das zweite Merkmal berichtet von den Folgen. Ihr habt, sagt Paulus, euch abgewandt von den Götzen und Gott zugewandt. Dem dient ihr jetzt und ihr wartet auf Jesus, weil Jesus kommt und er rettet uns aus dem kommenden Gericht. Das erschließt sich jetzt fast von selbst. Wenn uns Jesus zu sich ruft, dann ruft er uns immer auch von etwas weg. Wenn uns Jesus zu sich ruft, ruft er uns von etwas weg. Jede Bekehrung ist auch eine Entkehrung. Dabei sind die Götzen als göttliche Personen so ein bisschen aus der Mode geraten. Die wenigsten dürften von uns in ihrem Leben schon einmal eine fremde Gottheit mit komischem Namen angerufen haben. Obwohl das bei ein paar rechtsradikalen Neuheiten in unserem Land durchaus der Fall sein mag. Was aber bei uns vorkommt, ist etwas ganz anderes. Unsere Götzen sind eigentlich ganz gute Dinge, die dadurch zu Götzen werden, dass sie den obersten Platz in unserem Leben einnehmen. Vorletzte Dinge, die als vorletzte Dinge gut sind, werden bei uns zu letzten Dingen und damit zu Götzen und damit böse, übrigens auch völlig überfordert, weil vorletzte Dinge niemals letzte Dinge sein können. Vergängliches kann niemals ewig sein. Unser Beruf, unser Erfolg, unser Partner und unsere Kinder, unser Besitz und unsere Ehre, unsere Fitness, unsere Karriere, unser Bankkonto, geliebte Menschen und Dinge, die uns heilig sind, alles wunderbar. Und der christliche Glaube ist weit davon entfernt zu sagen, das ist ja alles nur weltlich und irdisch. Nein, es ist alles wunderbar, solange diese vorletzten Dinge vorletzte Dinge bleiben und nicht letzte Dinge werden. Und dann eben Götzen, weil sich unser ganzes Herz an sie hängt. Wir sagen in einem solchen Fall, wenn dies oder das verloren ginge, dann wär's aus mit mir. Dann wär's komplett vorbei mit mir. Der Götze ist der, von dem ich zuerst und zuletzt alles Gute erwarte. Und damit ist er der, der Gott den Platz streitig macht. Und wenn das passiert, geht alles durcheinander. Gute Gaben, die zu Götzen werden, sind nämlich völlig überfordert. Im Vorletzten sind sie gut, als Götzen versagen sie komplett. Wenn mein Lebenspartner oder mein Kind, um mal ein ganz spitzes Beispiel zu nehmen, wenn mein Lebenspartner oder mein Kind mein Ein und Alles in diesem letzten Sinne sind, das, woran mein ganzes Leben hängt, Wohl und Wehe, dann ist das eine gnadenlose Überforderung für meinen Lebenspartner und für mein Kind. Und ich selbst bin dann nicht mehr frei, Gottes Ruf zu folgen, weil mein Herz dermaßen besetzt ist. Christian und ich haben uns, als wir uns vor 44 Jahren und 8 Tagen angefreundet haben, versprochen, dass wir gerne unser Leben teilen wollen und uns von Herzen lieb haben wollen, dass aber einer für den anderen niemals wichtiger werden soll als Jesus. Wir wollen einander nicht vergötzen. Und das, liebe Gemeinde, hat unserer Liebe gut getan. Nebst Pflaumenkuchen. Wenn das Evangelium seine Kraft entfaltet, dann entkehren sich Menschen. Und die Dinge finden wieder ihre gute Ordnung. Das Vorletzte darf Vorletztes sein und der Höchste ist der Höchste. Eines daran ist aber entscheidend. Wir warten auf Jesus, der uns vor dem kommenden Gericht rettet. Und das heißt, nicht unser neues Bemühen bringt die Dinge in Ordnung, denn Jesus ist unsere Hoffnung und nicht unser neues, frommes Dasein. Und dann gibt es ein drittes Merkmal. Die berühmten drei. Glaube, Liebe und Hoffnung. Paulus hört mit Tränen in den Augen vom Leben dieser kleinen Gemeinde. Gewiss war vieles noch nicht vollkommen, man hätte sich über manches beschweren können. Aber das Wichtigste stimmt. Sie glauben, sie lieben und sie hoffen. Es gibt also Glauben, sie sind Jesus treu geblieben. Erstaunlich, nach 3 Wochen Grundkurs. Und ihr Glauben ist arbeitsam. Was sie bei Jesus sehen, das tun sie auch. Ihr Leben ändert sich. Es gibt Liebe. Sie halten zueinander und sie dienen denen, die Hilfe brauchen. Ihre Liebe ist eine Dienerin, keine gefühlige Stimmung, sondern zupackend, voller Hingabe. Ihr Leben hat sich verändert und ein Kommentator sagt zu diesem Abschnitt, dass die Liebe das missionarische Bemühen um andere Menschen einschließt, die Jesus noch nicht kennen. Und es gibt Hoffnung. Sie hoffen auf eine neue Welt. Sie sehen gute Anfänge hier und jetzt, aber sie hoffen auf eine grenzenlose Vollendung, wenn Jesus zurückkehrt. Und ihre Hoffnung ist eine Langstreckenläuferin. Sie lässt sich durch Rückschläge nicht irritieren. Sie gibt nicht auf, wenn es mühsam wird. Paulus schreibt, wir erinnern uns daran, wie entschieden ihr euren Glauben in die Tat umsetzt, zu welch unermüdlichem Einsatz ihr aus Liebe bereit seid und wie standhaft euch eure Hoffnung macht. Das ist ein Grund zum Danken. Nicht nur gute Anfänge, sondern verändertes Leben. Glaube, Liebe und Hoffnung. Und ich glaube, dass das ein Grund ist, warum Menschen aufmerksam werden, so aufmerksam, dass sie uns erlauben, ihnen das Evangelium zu erzählen, siehe oben. Die letzten beiden Merkmale, kleines Geschenk zum Ende, fasse ich kurz zusammen. Das vierte, Paulus hatte sich so gesorgt, ob sie dem Widerstand standhalten würden. An Jesus zu glauben bedeutete für manchen das Gesellschaftliche aus. Freunde mieden sie, Verwandte stießen sie aus, in den Vereinen hatten sie keinen Platz mehr. Umsonst gesorgt, kann man nur sagen, lieber Paulus, sie hielten stand. Paulus schreibt, ihr habt das Evangelium angenommen, obwohl ihr schweren Anfeindungen ausgesetzt wart. Ihr habt diese mit einer Freude überstanden, die nur vom Heiligen Geist stammen kann. Und das fünfte und letzte, Paulus staunt, welche Kettenreaktionen die Jesus' Botschaft ausgelöst hat. Erst haben sich die Christen in Thessalonich, Paulus und sein Team, zum Vorbild genommen. An ihm haben sie abgelesen, wie man das macht, wie man betet, wie man sich benimmt, wie man mit anderen umgeht, wie man seine Story erzählt. Sie haben ihn ein Stück weit richtig nachgeahmt. Anfangs jedenfalls. Er stand nicht nur Pate, er war auch Modell für ihren jungen Glauben. Und dann sind plötzlich andere aufmerksam geworden. Erst in Thessalonich und dann in der Umgebung und dann in der ganzen Region. Die fangen jetzt auch an Jesus zu glauben. Und was machen sie? Sie ahmen nun die Thessalonicher nach, wie die das so machen, wie man betet und sich benimmt und mit anderen umgeht und seine Story erzählt und so weiter. Glauben lernt man nicht nur durch Reden. Es ist wie in der Familie. Zuerst schauen die Kinder den Eltern alles ab. Sie lernen an diesem Modell. Paulus schreibt, ihr seid unserem Beispiel und dem Beispiel des Herrn gefolgt, und seid nun selbst zu einem Vorbild geworden für die Gläubigen in den Provinzen Mazedonien und Achaia. Das waren die 5 Merkmale für vitale Gemeinden und für ein lebendiges Christsein. Das kraftvolle Evangelium, eine klare Entscheidung und ein verwandeltes Leben, Festigkeit bei Widerstand, eine Kettenreaktion des Glaubens. Das ist es, was den Paulus so begeistert, dass er ein kleines Manifest der Dankbarkeit schreibt. 3 Stunden Arbeit für einen Brief an eine kleine Gemeinde, die er nur für kurze Zeit begleiten durfte. Ich mag den September. Ich mag es, wenn alles wieder losgeht. Mit frischer Kraft, mit Batterien, die der Sommer neu aufgeladen hat. Wir packen wieder an. Wir bezeugen das Evangelium in Greifswald. Wir vertrauen auf seine Kraft. Wir hoffen, dass sich Menschenleben verändern zum Guten. Wir halten an Jesus fest. Wir tun alles Mögliche aus Liebe. Wir tun alles Nötige, um mit unseren kleinen, greifbaren Mitteln Menschen zum Glauben zu rufen. Wir halten an der Hoffnung fest, auch an der Hoffnung, dass der christliche Glaube im Osten auf Resonanz stößt. Wir lassen uns nicht irre machen, wenn es Widerstand gibt, auch Widerstand aus den religiösen Kreisen und Behörden. Wir hoffen auf eine Kettenreaktion des Glaubens, weil Jesus in dieser Stadt sein Volk sammelt. Und ich bin Gott dankbar für alles, was er darin unserer kleinen Gemeinde geschenkt hat. Wir haben einiges von dem erlebt, was Paulus hier beschreibt. Und nun möchte ich euch am Beginn dieses September und dieser neuen Phase unserer Gemeinde ermutigen und provozieren, herausrufen und möchte euch fragen, seid ihr wieder mit dabei? Wenn es weitergeht, im September und im Oktober und im November und im Dezember, ich kann die Monate, und dann in einem neuen Jahr wieder ganz von vorne. Seid ihr mit dabei? Wenn wir unsere kleine Kraft einsetzen, damit Menschen zum lebendigen Glauben finden und wir eine vitale Gemeinde sein können, immer neu, seid ihr mit dabei, wenn Jesus sein Volk in Greifswald sammelt? Dann ruft Gottes Volk.